Das Lied begleitet mich oder uns so ein bisschen durch unseren Dienst, wurde in unserem Einführungsgottesdienst 2001 gesungen und immer wieder freue ich mich, wenn ich es singen darf. Ihr seht das Logo von Herzenssuche, unserem Jahresthema hier unten in der Ecke. Eine weitere Predigt, zu der es auch ein Arbeitsblatt wieder gibt. Es findet sich hier am Ausgang links und rechts, aber auch am Hauptausgang. Und es ist wichtig, sich mit dem Thema heute genauer zu beschäftigen, denn es geht um ein Ärgernis. Das Kreuz da in der Mitte, das ist ein Ärgernis. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, dass die Nachricht kam, dass man bei Werbebildern, die auch für muslimische Länder gedacht waren, auf dem, ich glaube es war so eine Zugspitze, das Bergkreuz, das Gipfelkreuz wegretuschiert hat. Das Kreuz, ein Ärgernis, das retuschieren wir mal schnell weg. Und genauso gab es einen deutschen Bischof, der bei seiner Jerusalem-Reise plötzlich das Kreuz, was er sonst immer umhängen hatte, nicht mehr trug. Und man fragte sich, und manche fragten sich, warum ist das Kreuz plötzlich weg? Ist es ein Ärgernis? Ist das mit den Christen, die behaupten, dass Christus der einzigartige Weg zu Gott ist, vielleicht, ist das vielleicht intolerant? Sind wir intolerant? Überlegt mal ganz kurz, wie ihr da jetzt fühlt, wenn ihr das hört. Ihr vertretet oder vielleicht auch nicht einen Glauben, wo es heißt, dass Christus der einzige Weg zu Gott ist. Wie fühlt sich das an? Wenn man das jetzt außerhalb des Kontextes Gemeinde, Hauskreis und der Menschen, die vielleicht genauso glauben wie man selbst, mal sagt, ja, ich glaube, dass es einen Weg zu Gott gibt, Christus, Jesus Christus. Ha, was werden die Leute wohl sagen, wenn ich das sage? Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren hatten wir in meinem letzten Dienst dort in der Ökumene Bibel- und Vortragsabende und einmal war ein Abend in der katholischen Kirche im Gemeindehaus und der Landesrabbiner Henry Brandt, glaube ich, hieß er, ganz bekannter Mann damals, war zu Gast und alle lauschten seinen Worten. Haufen Leute da. Und dann war die Zeit nach seinem Vortrag, wo wir in die Diskussion gehen konnten, Fragen stellen konnten. Und mich interessierte das wirklich brennend. Und vielleicht war ich ein bisschen doof und naiv, dass ich diesen Mann da vor allen Leuten fragte. Sagen Sie, Sie kennen, hat er uns auch gezeigt, das Neue Testament, dass er um Jesus, um die Lehren auch des Neuen Testaments Bescheid wusste. Sie kennen das ja alles, was wir Christen so verkünden. Da ist ja eine Sache dabei, das würde mich mal interessieren, wie Sie persönlich damit umgehen, dass die Christen ja sagen, es kommt niemand zu Vater, zu Gott, außer durch Jesus Christus. Oh, da hatte ich was gesagt. Die Blicke der anderen waren vernichtend. Der Kühne aus der Freikirche muss der Sohn eine Frage stellen. Und auch die Reaktion dieses ansonsten sehr lieben, sehr netten, sehr verbindlichen Mannes war nicht mehr so freundlich wie bei der Diskussion zuvor. Da hatte ich, glaube ich, ein Ärgernis ausgelöst. Diese Frage nach der Einzigartigkeit von Jesus Christus, das ist eine wichtige Frage. Eine wichtige Frage, der sich jeder stellen muss, wo von seinem Glauben erzählen möchte. Denn da wird es auf den Punkt gebracht. Da geht es darum, was am Ende bei rauskommt. Bei Gott oder niemals bei Gott. Wir fangen einfach mal an. Ich habe drei Texte mitgebracht und wir überlegen mal dazu, was das für uns bedeutet. Der erste Text, da geht es darum, was Jesus selbst gesagt hat. Dort lesen wir in Johannes 14, Vers 6, Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Das ist die Aussage von Jesus im Johannesevangelium. Und auch sonst haben seine Taten und das, was er sagte, bezeugt, dass er sich als den Messias sieht. Auch wenn er es erst später den Menschen gesagt hat, er ist der, den Gott gesandt hat, um seine Menschen mit sich zu versöhnen. Johannes 14, Vers 6 ist ein wichtiger Leitvers. Und der Anspruch ist ja ziemlich krass, oder? Der Anspruch ist, ich alleine bringe euch zu Gott. Ich alleine kann euch Versöhnung mit Gott bringen. und die anderen Religionen? Sofort bei so einem Thema sind die Diskussionen da. Und die anderen Religionen, haben die nicht auch einen Weg, wie man das Göttliche oder wie man Gott kennenlernen kann und etwas über ihn erfahren kann? Jesus sagt, ich allein bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und dieses, ich blende nochmal zurück, dieses, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Beim Weg geht es letztendlich um die Frage aller Religionen. Was können oder müssen wir tun, um vor Gott oder den Göttern gerecht zu werden? Und wenn wir sterben, kein Problem mit Gott oder den Göttern zu haben. Alle Religionen haben diese Frage. Wenn es da etwas gibt, findet man übrigens auch wahnsinnig oft in Gesprächen in Deutschland. Ja, ich glaube ja an Gott oder an ein höheres Wesen. Und das hört bitte nicht verächtlich, sondern das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn jemand das sagt, sollten wir das wertschätzen, wie der Apostel Paulus es wertgeschätzt hat, dass die Athener einen Gott verehrten, der ihnen noch unbekannt war. Und er sagt nicht, ihr spinnt, dass er all die anderen Götter da verehrt, sondern ich will euch mal was erzählen, wen ich gefunden habe. Die Suche von Menschen ist etwas sehr Ernstes und Wichtiges, das wir wertschätzen sollten. Aber wissen Sie denn den Weg? Kommt am Ende das bei raus, was bei rauskommen soll, wie wir es auch gesungen haben, dass wir einmal ankommen bei Gott, unserem himmlischen Vater? Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ohne mich findet ihr da nicht hin. Ohne mich findet ihr nicht zum wirklichen Leben, auch zum ewigen Leben. Und in der Mitte ist dieser Punkt die Wahrheit. Ja, was ist denn die Wahrheit? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt und du diesen Vers vielleicht auch gesagt hast im Gespräch, was würdest du sagen, was denn sich hinter der Wahrheit versteckt? Viele gehen dann sofort in so Kategorien richtig und falsch. Und man selbst hat natürlich den richtigen Glauben, ne? Und das andere ist natürlich falsch. So wird man heute keine guten Gespräche mehr führen. Hinter der Wahrheit versteckt sich nicht ein Rumrechten oder ein am Ende die Diskussion gewinnen, sondern hinter der Wahrheit versteckt sich das, was die Menschen seit Adam und Eva verloren hatten. Das Wissen darum, dass es einen Gott gibt, der barmherzig ist, einen Gott gibt, der aus seiner Gnade uns in Christus unsere Schuld vergibt, einen Gott gibt, der alles dafür tut, dass wir einmal bei ihm ankommen, ein Gott, der einlädt, bei ihm am Ende zu sein. Die Wahrheit ist die Liebe Gottes, die wir verkünden. Und die Liebe Gottes darf niemals zu einem Diskussionsbegriff von richtig und falsch werden. Streicht bitte solche Vorstellungen von der Wahrheit in diesem Vers, dass es da um das richtig oder falsch geht. Ja, es geht am Ende um das Richtige, nämlich um das einzig Richtige, was in dieser Welt hilft und Menschen wirklich endgültig glücklich macht. Zu wissen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, der uns vergibt. Dass es einen Gott gibt, der uns einlädt. Dieser Vers ist ein Zuspruch an die Jünger. Es gibt einen Weg jenseits von allem religiösen Bemühen. Gott hat diesen Weg aufgemacht. In mir erkennt ihr die Liebe Gottes. Und wenn ihr die erkennt und annehmt, dann kommt ihr auch am Ende eures Lebens bei diesem Gott an. Dann ist der Weg für euch geebnet. Und das heißt nicht mehr, alle möglichen religiösen Bemühungen zu vollbringen, damit man hoffentlich am Ende irgendwie die Hoffnung hat, dass man im Himmel ankommt. Nennt mir eine Religion, wo Menschen, wenn sie Jesus Christus kennengelernt haben und ihr Leben ihm anvertraut haben, und ihnen Gott zum Vater geworden ist, sagen können, aus Fug und Recht sagen können, ich weiß, dass ich einmal im Himmel sein werde. Ich weiß es. Der theologische Begriff Heilsgewissheit gibt es nicht als Wort in der Bibel, aber es ist etwas ganz Wichtiges. Und spätestens, wenn ich sowas behaupte, ich weiß das. Ja, ich habe Schiss davor, wie das Sterben mal sein kann. Zu oft habe ich erlebt, dass das Sterben sehr unschön sein kann. Aber ich habe keine Angst vor dem, was danach kommt, weil ich weiß, durch Jesus Christus, dieser Gott ist mir barmherzig, hat mir vergeben und alles getan, damit ich einmal bei ihm ankomme. Das ist eine andere Botschaft als dieses richtig und falsch. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Lernt das, was Suchende in ihrem Herzen haben, wertzuschätzen im Gespräch. Bei unserer Predigt Drei Herzenssuche ging es ja auch darum, auch gesprächsfähig zu werden über unseren Glauben. Mit richtig und falsch im Sinne von ich habe die Wahrheit und du nicht, kommen wir da nicht weiter. Aber mit dem Zeugnis von dem, was in meinem Leben anders geworden ist, dadurch, dass ich weiß, wohin ich gehe, fest und sicher weiß ich es. Wir gehen einen Schritt weiter. Denn da gibt es den Lukas, der in Apostelgeschichte 4, Vers 12 etwas sehr Wichtiges schreibt. Und das in einer Zeit, wo die ersten Christen in Jerusalem und später erst recht ganz schön bedrückt wurden von denen, die stinkig waren, wenn sie behaupteten, dass Jesus der Weg und die Wahrheit ist. Lukas schreibt, kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Punkt. Es gibt niemand anderes. Es gibt keine Rettung aus der Gottverlorenheit. Es gibt keine Rettung für die, die wir Adam und Eva Gott verloren haben, außer durch Jesus Christus. Weil dieser Jesus die Lüge des Satans, die Lüge des Schlangenrichs entlarvt als das, was es ist. Eine Lüge. Könnte es Gott nicht vielleicht nicht gut mit euch meinen? Dieses elende Dilemma, das wird durch Christus völlig widerlegt. Du kannst noch so schlecht von Gott denken und wir haben das oft in der Seelsorge und in vielen Gesprächen immer wieder, was für schlechte Gottesbilder auch Christen manchmal haben. Und wie sie gefangen sind in den Erlebnissen ihrer Kindheit oder ihrer Erziehung oder was auch immer diese Gottesbilder geprägt hat. Aber es ist eigentlich nicht richtig, schlecht von Gott zu denken, zeigt uns Jesus Christus. Dessen Name, Christus, der Christusname, Jesus Christus, der ist uns bekannt gemacht worden und wer in ihm die Liebe Gottes und seine Vergebung erkennt, der wird gerettet, er findet sein Heil. Die Beziehung wird wieder heil. Und das bezeugt hier Petrus vor dem Hohen Rat. Das war der jüdische Hohe Rat, das waren die Theologen der damaligen Zeit, die wollten das nicht hören. Es ist kein anderer Name, in dem wir das Heil finden, in dem unsere Beziehung zu Gott wieder gesundet, wir seine Kinder sein dürfen. Die Beziehung zu Gott wird heil. Das ist doch radikal, das ist eigentlich unvorstellbar. Nicht nur damals für die Juden, die den Namen Gottes schon gar nicht wagten auszusprechen, das ist doch heute letztendlich nicht anders. Ich denke manchmal, wie groß ist dieser Gott? Ihr wisst, dass ich die Fotografie liebe und dass ich davon träume, endlich mal so Wetterverhältnisse zu haben, dass ich auch wieder richtig schöne Astrofotos machen kann. Und wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich in den Nachthimmel schaue, und das hat Gott geschaffen, dieser Gott. Wenn ich sehe, wie die Vögel in unserem Garten hin und her fliegen, im Moment haben wir eine ganze Kinderschar da, die fressen mir die Haare vom Kopf. Ständig muss ich nachlegen. Was für ein Leben, was für eine Freude dort, was für eine Vielfalt, das Singen einer Singdrossel oder einer Nachtigall. Dieser Gott hat Wunderbares geschaffen. Wie groß muss der sein? Wie heilig, wie herrlich. Und ich darf zu ihm Vater sagen. Aber, sagt Jesus, Vati, ein Skandal für die Menschen damals. Aber Petrus bezeugt das, es ist in keinem anderen Namen Heil. Nur dieser Christus bringt uns die Versöhnung mit Gott, die alle Religionen, auch die jüdische Religion damals, nicht leisten kann. Muss ich einen kurzen Zwischenpart einbauen, nämlich das Wort für Sünde. Im biblischen Unterricht machen wir das den Teenagern immer klar, das steht eigentlich für Zielverfehlung. Wir denken ja, wenn es um Sünde geht, ganz schnell an das kleine und große Lügen, Betrügen und fiese Reden und was wir so im Alltag alles an Sünden anhäufen. Nein, die schlimmste Sünde ist die Zielverfehlung, weil wir Gott nicht ehren und er uns nicht Vater wird. Das, was auf den ersten Geboten so deutlich ausgemalt wird von den 10 Geboten, dass wir Gott ehren sollen und dass nur er der ist, dem wir unser Leben anvertrauen. Wenn wir das nicht tun, verfehlen wir unser Ziel. Wir kommen nicht am Ziel an. Und ich erkläre das immer mit einem kleinen Beispiel. Ich finde das so schön. Stellt euch bitte mal vor, es ist nicht einfach, sich das heute vorzustellen, so wie die Deutsche Bundesbahn einen ewig irgendwo hängen lässt. Sabine hat das gerade auch wieder erlebt. Okay, stellt euch trotzdem mal vor, sitzt im Zug. Im Zug in Köln und wollt nach Hamburg zurück. ICE. Die Ansagen kommen und gerade noch als letztes hat es ein Pärchen reingeschafft und setzt sich gegenüber von euch auf den Platz und ihr hört, wie sie sagen, boah, was ein Glück, dass wir den Zug nach München noch geschafft haben. Du erschrickst, aber hinten auf dem Display steht es eindeutig, Zug nach Hamburg, ICE nach Hamburg. Und die reden weiter darüber, dass sie sich schon darauf freuen, in München jetzt pünktlich anzukommen. Was machst du dann? Okay, ich bin mir sicher. Mal gucken, wann die es merken werden, dass sie nicht nach München fahren, sondern nach Hamburg. Ne? Warten wir doch mal ab. Irgendwann werden sie merken, spätestens in Hamburg, wenn sie aussteigen, wenn sie merken, dass sie am falschen Ziel angekommen sind. Warten wir doch mal ab, oder? Das wäre ein seltsames Verhalten, oder? Das wäre richtig mies, ne? Seid ihr so tolerant, dass ihr den anderen ihre falsche Erkenntnis lasst, dass sie im Zug nach München sitzen? Seid ihr so tolerant, dass ihr mit anseht, wie sie in die falsche Richtung fahren? Oder ist eine Warnung davor, dass sie im falschen Zug sitzen und auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr aussteigen können, vielleicht in der nächsten Station aussteigen können und ihren Fehler korrigieren können? Ist das nicht dann ein Akt der Nächstenliebe? Echte Liebe verschweigt nicht, wenn jemand in der falschen Richtung unterwegs ist. Ich werde es nie vergessen, wie meine Frau auf dem Weg in den Glauben, das war schon ein Abenteuer, das sprengt den Rahmen hier, wie sie in den Glaubensgrundkurs damals bei Helmut Weidemann in der FEG Gießen ging. Ich hatte sie dahin empfohlen. Ich hatte gesagt, geh du mal hin, ich weiß genug von der Bibel und so. Und dann kommt sie nach dem ersten Abend zurück und fragt mich, hast du das gewusst? Detlef, hast du das gewusst, dass man sich entscheiden muss für Jesus Christus und dass man sonst verloren geht? Und das stach mir durchs Herz, weil ich meine alte Geschichte mit Gemeinde und Gott und allem nicht auf die Reihe bekommen habe, habe ich meiner Frau, der Frau, die ich liebe, über die ersten Jahre unseres gemeinsamen Weges nicht gesagt, was die entscheidendste Frage des Lebens ist. Was darüber entscheidet, wo wir hingehen, wenn wir einmal sterben. Und was auch darüber entscheidet, wie unser Leben jetzt verläuft. Ich habe es nicht getan und das tat mir bis heute, tut es mir fürchterlich weh und ich bin so dankbar, dass es jemand anderes ihr gesagt hat. Wir müssen so ein bisschen noch mal einen kleinen Exkurs machen, diese Begriffe Toleranz und Akzeptanz. Das wird oftmals synonym verwandt. Ne? Überlegt mal, was ist Toleranz, was ist Akzeptanz? Toleranz ist die Meinung eines anderen zu ertragen oder zu respektieren, dass ein anderer eine andere Meinung haben darf. Akzeptanz heißt, sie gut zu heißen. Aber in diesem oftmals falsch gebrauchten Wortgewirr, ist es doch eine wichtige Frage. Sage ich Ja zu etwas, was am Ende nicht zum Ziel bringt? Und ist es nicht vielleicht Feigheit, letztendlich Gleichgültigkeit ist auch Feigheit und natürlich sehr bequem. Es ist sehr bequem, wenn ich zuschaue und nichts sage. Ja, ich weiß, es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, mit jemandem über den Glauben zu sprechen. Ja, ich weiß, ich empfehle oftmals auch Eltern, ihre Kinder nicht voll zu texten, sondern lieber für sie zu beten und darauf zu vertrauen, dass andere sie auf das richtige Ziel hinweisen. Ja, ich habe selber oftmals schon versagt und mich nachher gefragt, warum hast du eigentlich dem und dieser nicht von deinem Glauben und von deiner Hoffnung erzählt? Ich glaube, wer Menschen wirklich liebt, der wagt dieses ehrliche Gespräch. Der wagt es, wie wir das jetzt machen, dass wir auf die Gebetskarten für Mai wen Namen schreiben, für die wir beten. Der wagt es, mit Jesus darüber zu sprechen. Der wagt es, darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist, und das ist doch eine Größe, mit der wir rechnen dürfen, dass der Heilige Geist in dir lebt und dir zeigt, mit wem vielleicht das Gespräch dran ist. Der dir die richtigen Worte geben kann, der dir auch ein Stoppsignal gibt, wenn du hier nicht gefordert bist. Liebst du deine Nächsten, deine Mitmenschen, auch die, die noch nichts von Jesus wissen? Ein letzter Text. Im Timotheusbrief, 1. Timotheus 2, Abvers 3, schreibt Paulus, so ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er betont der Mensch, also Gottheit und Mensch in einem, weil es in dieser Zeit auch Bestrebungen gab, Jesus war irgend so ein Geistwesen, ein komplexes Thema, warum er das hier so betont. Aber es betont damit auch, dass Gott in unserer Welt, in der Geschichte dieser Welt, Christus hat Mensch werden lassen, er begegnet uns sozusagen auf Augenhöhe. Aber stopp, letzter Vers fehlt noch. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Er bezahlt unsere Schuld. Das gilt es zur rechten Zeit zu bezeugen. Zur rechten Zeit gilt es, das zu bezeugen. Wann ist die rechte Zeit? Vielleicht heute, in dieser Zeit, wo in Deutschland viele Menschen, auch gerade junge Menschen, sehr irritiert sind, sehr viel Unsicherheit herrscht. Nach Corona, Krieg, man hat den Eindruck, dass Frieden nicht mehr umsonst ist, dass Demokratie nicht mehr umsonst ist. Viele haben Angst, wo geht das hin? Was ist mit dem Klima? So viele Fragen und gerade junge Menschen, und deshalb freue ich mich so, dass wir unseren Jugendtreff seit letztem Jahr haben. Da kommen junge Menschen hin, die mit Gemeinde bisher gar nichts zu tun haben. Und es spricht für mich das, was manche sagen und erzählen, dass zunehmend gerade unter jungen Menschen eine Offenheit für spirituelle Fragen da ist, weil sie irritiert sind, weil sie Halt brauchen und oft ihre Eltern diesen Halt nicht liefern, diese Gesellschaft auch nicht. Eine neue Offenheit bei jungen Menschen für den Glauben. Nur bei jungen Menschen? Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit, Wahrheit habe ich vorhin schon ausgelegt, kommen. Alle Menschen. Da geht es nicht um Allversöhnung, dieses nette Konstrukt, damit Menschen damit umgehen können, dass sie sich der Frage stellen, dass vielleicht liebe Menschen auch nicht dort ankommen, wo sie selbst mal ankommen können. Ja, ich finde Allversöhnung ein schönes Bild. Wenn liebe Menschen aus dem Leben scheiden, die ich lieb gehabt habe, aber die mit Jesus nie angefangen haben, wo sind die dann? Es wäre doch schön, wenn alle dann am Ende in den Himmel kommen. Ich glaube es nur nicht. Das, was die Bibel da bezeugt, ist was anderes. Es gibt zwei Ausgänge. Den Weg zu Gott und den Weg in die Gottesferne. Und da rettet auch dieses Konstrukt der Allversöhnung nicht. Es gibt nur einen Mittler, der hat den Namen Jesus Christus. Und hier dieses Bild von der inklusiven Tür, das ist ein wichtiger Begriff. Der Weg ist exklusiv, nur über Jesus. Aber die Einladung gilt ausnahmslos allen. Und wenn man Christen vorwirft, sie wären intolerant, und wenn der zweite Teil des Satzes stimmt, dann zeigt das, dass wir nicht intolerant sind, sondern dass wir die Einladung Gottes, dieses Geschenk weitersagen, das ist nicht intolerant, das ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Denn dann kommt die Wende, dass man Gottes Herzschlag spürt. Und warum das, was mit Christus geschehen ist und warum das Kreuz, von dem wir sprechen, ein Ausdruck der Liebe Gottes ist, dass Karfreitag ein Ausdruck der Liebe Gottes ist. Es ist ein exklusives Fundament. Es gibt nur einen Retter. Und nur über einen gibt es die Auferstehung. Wir bezeugen das nächsten Sonntag auch in der Taufe. Wenn sich zwei taufen lassen hier, dann bezeugen sie, dass sie mit Christus gestorben sind, reingewaschen von aller Schuld, dass sie auferstehen werden, so wie Christus auferstanden ist. Und das Inklusive, die inklusive Einladung, diese Begriffe hätte ich mir eigentlich auch sparen können, aber ich fand sie eigentlich gut. Gottes Liebe schließt niemanden aus. Jeder Mensch, unabhängig von Herkunft oder Vergangenheit, ist herzlich eingeladen. Und das passt, ihr merkt es, das passt zu unserem Jahresthema, Herzenssuche. Und der Satz darunter ist nochmal wichtig. Deshalb machen wir dieses Thema. Deshalb machen wir My Way. Deshalb laden wir ein zu unseren Gottesdiensten. Deshalb sind wir auf YouTube immer noch unterwegs. Dieser Gott, dessen Herz für seine Menschen schlägt. Dieser Gott sucht Menschen, die sein Herz für Menschen teilen. Es tut mir weh, wenn ich sehe, wie viele Menschen nichts mehr wissen von Gott, nichts mehr wissen von Jesus. Es tut mir weh, wenn in vielen Kirchen in unserem Land nicht mehr erzählt wird, wer der einzige Weg ist, der einzige Retter. Und dass es ohne diesen Jesus nicht gibt. Jesus, unser Schicksal, dieses kleine Büchlein liegt hinten aus. Wer schnell ist, nachher aber nicht alle rennen und übereinander stolpern. Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Der alte Pfarrer Wilhelm Busch, uraltes Büchlein, immer noch aktuell. Ach, kommen Sie uns doch nicht mit Ihrem Jesus, heißt es da an einer Stelle. Jesus ist unser Schicksal. Jesus ist dein und mein Schicksal. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden mit Gott. Es gibt kein Ankommen, kein Himmel, keine Ewigkeit ohne Jesus. Unser Auftrag als Gemeinde ist ein Auftrag aus der Liebe Gottes geboren. Und wir sollen nicht von oben herab belehren, sondern wir sollen erzählen, was das für uns heißt. Was heißt das für dich, einen Weg zum Leben, zum ewigen Leben gefunden zu haben? Darüber tauscht euch aus, nehmt diese Arbeitsblätter mit und werdet euch mal klar darüber, wo ihr vielleicht selber damit kämpft, mit diesem Vorwurf der Intoleranz. Aber erkennt, dass das nicht intolerant ist, sondern auch ein Ausdruck tiefster Liebe, wenn wir von unserem Retter Jesus Christus erzählen und zu ihm einladen. Wie schön dieser Name ist. Ich werde gleich erst nach dem Lied beten und wir singen jetzt nochmal zusammen, wie schön dieser Name ist. Wie schön dieser Name ist, der Retter, Name Jesu. Wir singen zusammen.